ARD. Sprungbrett, Ruhestand. Feature von Wolfgang Bauernfeind.
Everything good?
Everything is not good because you have not been brushing very well here, you see? It's not good here. It's still bleeding a lot.
Eine Zahnarztpraxis in Sihanoukville in Kambodscha. Genauer, zwei Behandlungszimmer im zweiten Stock einer Berufsschule der Salesianer. Notdürftig eingerichtet mit alten Stühlen, die mich an meine Besuche beim Zahnarzt in meiner Jugendzeit erinnern.
And I still want to take this one out?
No,
you don't want to.
Kabelstühle aus Deutschland, sagt Sven Oholm dazu. Ein bisschen altmodisch, aber noch funktionstüchtig.
But you really, 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 really need to brush much longer.
Gerade erst renoviert, wie auch das Absaugesystem, yeah. Filter und dazugehörige Beischränke, die zu einer ganz normalen Praxis gehörten. Mühsam herbeigeschafft in Schiffscontainern aus Europa.
But if you don't want me to take this one out, then we'll make a new appointment, then we'll go on with the pixel thing.
No.
No? Yeah. What do you mean? No? You don't want me to not take it out? Okay, no problem. If you don't want that. But about your face, we can do that later.
Ein typischer Fall, wie mir Sven Oholm erklärt. Viele seiner Patienten scheuen das Zähneziehen, obwohl sie wegen der vielen Süßigkeiten und häufigem Coca-Cola-Konsum kaum noch heile Zähne im Mund haben.
Okay. So, this lady did not want to have her very, very bad. She has two molars and they are so bad that we really need to take them out. There's a lot of infection going on there, but she does not.
Allein in den letzten zwei Monaten habe er 250 Füllungen gemacht. Und am Geld liege es ja nicht, wenn die Leute erst kommen, wenn sie nicht mehr beißen können. Diese Erfahrungen hat er nicht nur in Kambodscha gemacht. Seit seinem Ruhestand arbeitet er ehrenamtlich, also umsonst. Zunächst in der Organisation Zahnärzte ohne Grenzen, jetzt bei den Salesianern in Kambodscha, die ihm Räume für die Praxis überlassen haben.
So, see you. Ja, für mich Ruhestand ist eigentlich aktiv zu bleiben. Und irgendwas Ordentliches zu erzeugen. Und ich habe nicht die Idee, 100 zu werden, aber auf der anderen Seite will ich so lange, wie ich nur noch mal kann, ein wenig arbeiten. Und man soll vielleicht nicht so ernst aufs Geld schauen. Man soll lieber sein Leben ein wenig genießen. Und ich habe gern die asiatische Kultur und ich finde die Art und Weise, die hier leben und die ihr Leben genießen, obwohl sie überhaupt nichts haben, kann man sagen, dann finde ich einfach, man kann hier viel von den Leuten lernen.
Was ist also für ihn Ruhestand?
Wenn Sie Ruhestand sagen, dann finde ich es einfach, wenn man das so wörtlich nimmt, dann ist ja eigentlich, das ist die Tod. Und, weil das ist Ruhe und Stand und dann ist man eigentlich nicht länger hier. Und deswegen finde ich also Ruhestand dann ein wenig komisch.
Okay. Now it works.
Hello, Mister. What is your name?
Hello, my name is Savon.
Where do you come from?
I'm from Siem Reap.
Als ich Sven Oholm kennenlernte, war ich bereits zum vierten Mal in Kambodscha. Auch ehrenamtlich, aber geschickt von einer Organisation, deren Name für mich wie eine Verschwörung der Alten klang. Senior Expert Service. Dennoch ließ ich mich als Experte registrieren. Schließlich rückte der Ruhestand näher. Als ich dann kurz vor meiner Pensionierung bei einem Regionaltreffen in Berlin dabei war, fühlte ich mich wie in einer grauköpfigen Mafia. Viele Männer, wenig Frauen, die in kleinen Runden zusammenstanden und über ihre Auslandseinsätze erzählten. Da gehe ich nie wieder hin, sagte ich mir, bei diesem ersten Mal. Beim zweiten Mal war das schon anders. Ich hatte eine freundliche Dame am Telefon, die mich fragte, ob ich zu einem College nach Kambodscha wollte. Da würde für Medienberufe ausgebildet und ich als Radiomann, das wäre vielleicht was für mich. Das war also der Anfang meiner Karriere in Kambodscha und bald gehörte ich zu den 12.000 Experten, die die Organisation seit 2003 in die Welt hinausschickt. Unterstützt von Industrie- und Handwerksverbänden und finanziell auch gefördert von zwei bundesdeutschen Ministerien, ist sie in 90 Ländern aktiv.
Okay, now we're gonna go to have an interview with Mr. Chumnat. He is a student in Don Bosco camp, okay? Hello, Mr. Chumnat.
Hello, sir.
What's your name?
My name is Chumnat.
Can you tell me about your family?
Aktiv ist ein relativer Begriff. Jetzt sitze ich erst einmal vor 30 Schülern der Technical School Don Bosco Cap im Süden Kambodschas auf dem Boden und trainiere mit ihnen, wie man ein Interview führt. Where do you come from? Ist die Frage, die sie sich gegenseitig stellen, und ihre Antworten gehören zu einer Radiosendung, die ich mit ihnen entwickle. Eine Online-Performance, wie man neudeutsch sagt, in der alle Formen des Mediums vorkommen. Report, Szenen, Statements, vor allen Dingen Action, die im Ton, aber auch im Bild festgehalten werden. Meine Beine schmerzen vom langen Sitzen. Immer wieder rapple ich mich während der Unterrichtsstunden auf und dehne meinen Körper. Ja, alt bin ich schon geworden.
Yeah, okay. Okay, do you have anything else?
Nope.
Okay, thank you, ladies and gentlemen, that pay the attention to radio station.
Zurück in der Heimat. Zurück nach Magdeburg. Da komme ich nicht her, aber da bin ich verabredet mit drei ehrenwerten Senioren, die bei Vera mitarbeiten, das jüngste Kind des Senior Expert Service, tätig in Deutschland seit 2008. Und aus der Idee herausgeboren, dass berufserfahrene Alte den Jungen bei der Berufsausbildung als Paten zur Seite stehen können. Vera ist ein Kunstname. Und wie ich jetzt bei einem Gespräch in der Industrie- und Handelskammer Magdeburg lerne, in Wirklichkeit ein Wortungetüm, wenn man die Herkunft des Kürzels durchbuchstabiert. Verhinderung von Abbrüchen und Stärkung Jugendlicher in der Berufsausbildung durch SES-Ausbildungsbegleiter. Was fangen die Berufsbegleiter mit diesen Ansprüchen an? Vor mir sitzen gestandene Männer, wie man so sagt, sitzen da und verbreiten Optimismus und erzählen von einigen Fallgeschichten. Bernd Bergemann, Diplom-Ingenieur, in den letzten Berufsjahren bei Salzgitter im Walzwerk.
Das war ein junger Mann, der war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt 23 und hatte eine IT-Ausbildung abgebrochen, beziehungsweise kam mit dem Auszubildenden, da stimmte die Chemie nicht. Und er wollte auf alle Fälle nicht mehr in diesen Betrieb zurück, weil er mit dem Ausbilder dort beziehungsweise mit den Geschäftsführern nicht klarkam. Er hatte schon 2 Jahre hinter sich mit der Ausbildung und normalerweise bricht man ja denn die Ausbildung nicht ab, sondern man reißt sich zusammen und sagt, komm, das Jahr schaffe ich auch noch. Aber er wollte partout nicht. Man musste sich dem auch nähern. Man musste erstmal warm werden, er musste Vertrauen aufbauen. Und dann ging das Stück für Stück. Ne? Und dann hat er eine andere Wohnung in Magdeburg angenommen und hat letztendlich die Kurve bekommen, dass er bei einer ausländischen Firma in Halberstadt seine Ausbildung absolviert hat. Und ist dort noch tätig und die Ausbildung ist dann erfolgreich, sag ich mal, abgeschlossen worden. Und ja, das war ein typischer Fall. Zum Schluss war die Vermieterin auch noch bei mir, ne, weil er Mietschulden hatte. Ich habe ihm dann noch den Tipp gegeben, ich sage, Mensch, ist genau Benjamin, so wie ich sage mit dem Vornamen, klär das mit der Frau, versuche mit der in Kontakt zu bleiben. Und wenn du nur einen gewissen Betrag, einen Teilbetrag, dort abstotterst jeden Monat, dann sieht die den guten Willen. Ich glaube, er hat jetzt die Kurve bekommen an Magdeburg und hat auch eine Freundin. Und ich nehme an, dass er auf dem guten Weg ist, ein ganz normales, wie wir auch alle, Leben zu führen.
Zurzeit betreut Bernd Bergemann 4 Jugendliche, Mandanten, wie er sagt. Davon 3 mit Migrationshintergrund. Ferdinand Morser ist ein Opfer der Wende, wie er selbst sagt. Sein letzter Arbeitsplatz war bei einem Blusenhersteller, den ein Westler in den Ruin führte, wie er lakonisch anmerkt. Seit 3 Jahren ist er jetzt im Ruhestand, von dem er trotz einer Bypass-Operation nichts wissen will. Er erzählt mir die Geschichte von Mustafa.
Ich hatte im vergangenen Jahr bis dieses Jahr einen Iraker, den ich sehr intensiv betreuen musste. Intensiv heißt, dass es nicht bloß darum ging, seine Lehre da vernünftig zu machen, sondern das begann mehr oder weniger damit, dass der junge Mann ja sofort mit Beginn der Lehre als Schuldner dastand. Er bekam ja vorher Hartz IV und Hartz IV hat ja nun viele Unkosten bezahlt, einschließlich Wohngeld und was da drum und dran hängt, damit er seine Lebenslage bewerkstelligen kann. Und mit einmal kriegt er von Stund an, anderthalb Monate später, sein erstes Lehrlingsgeld mit 400 Euro. Und da begann für mich eigentlich schon die Tätigkeit, dass ich den jungen Mann begleitet habe zu den einzelnen Ämtern, um dort die entsprechenden Anträge abzugeben, die erstmal loszuwerden und dann auch ein Durchsetzungsvermögen, die der Iraker ja leider Gottes noch nicht hat, dass man da also mehr oder weniger mit deutscher Mentalität da auftreten musste in den einzelnen Einrichtungen, um sich nicht abzuwimmeln. Und gleichwohl, das war eigentlich die schwierigste Aufgabe, dass der junge Mann endlich nach einem Vierteljahr schuldenfrei wurde. Das sind alles Wege, die ich mit dem jungen Mann, mit Mustafa, getätigt habe, neben der Lehre. Ja, also das war eigentlich das Hauptproblem. Die Firma, die mir den empfohlen hatte, den zu übernehmen, zu betreuen, hatte den also normalerweise wohl auch getestet hinsichtlich der Deutschkenntnisse. Und das war ein ganz großer Mangel. Er hat immer gesagt, Mustafa, hast du das verstanden? Ja, ich habe es verstanden. Hat sich umgekehrt und hat genau das Gegenteil gemacht als das, was man ihm gesagt hat. Der hat es also nicht verstanden. Und demzufolge gab es natürlich auch Probleme in der Berufsschule, sodass er gerade als Elektroniker ja viel Fachbegriffe lernen muss. Und somit musste zum 1. April diesen Jahres das Lehrverhältnis gelöst werden. Jetzt lernt er Deutsch.
Ja, aber sein Mustafa sei er erst einmal los, sagt Ferdinand Morser, weil er nur Jugendliche betreuen kann, die in einer Berufsausbildung sind. Trotzdem, der Aufwand bei Mustafa habe sich gelohnt. Wenn er sein Deutsch verbessern könne, hätte er bei der nächsten Ausbildungsstelle auch bessere Chancen.
Also ich messe mich selbst eigentlich immer an den Erfolgserlebnissen, die man hat. Ich habe mich schon ein Leben lang sozial engagiert, auch zu DDR-Zeiten. Und jetzt wiederum in meinem Ruhestand, in Anführungsstriche, wieder eben gesellschaftlich und sozial tätig zu sein, in dem Moment, wo ich Jugendliche unterstütze, dass sie auch tatsächlich ihre Ausbildung zu Ende bringen. Das ist ja die große Zielstellung. Und wenn ich da einen wieder habe, der es geschafft hat, dann ist das für mich ein Erfolgserlebnis, wo man in die Hände klatschen kann. Morser, hast du gut gemacht.
Werner Schich engagiert sich auch seit langem für den SES und das Projekt Vera. In der DDR leitete er eine Ingenieurschule, die dann nach der Wende abgewickelt wurde. Er arbeitete dann im berufsbildenden Schulbereich. Die Kammern in Magdeburg und Halle, die Industrie- und Handwerkskammern, wurden auf ihn aufmerksam, erzählten ihm von Vera.
Herr Schich, es gibt da den SES in Bonn. Und da gibt es eine Schiene Vera zur Vermeidung von Ausbildungsabbrüchen. Das möchten wir sehr gerne in Sachsen-Anhalt intensivieren. Können Sie sich da vorstellen, da mitzuarbeiten? Ich habe gesagt, gut, ich kann mir das mal anschauen. Bin dann nach Bonn gefahren und habe gesagt, okay, ich mache das. Da war ich 65.
So einfach also ging das. Für Werner Schich war dieses Engagement eine Selbstverständlichkeit. Er wollte aber auch etwas zurückgeben.
Ich bin kein Träumer. Ich bin da aber der Meinung, die Gesellschaft, sowohl damals in Ostdeutschland als auch heute in der alten Bundesrepublik, ich bin gefördert worden und ich möchte ein Stückchen zurückgeben von dem, was an mir Gutes getan wurde, sozusagen. Und das mache ich für junge Leute. Ich bin mit jungen Leuten verbunden. Ich bin aber auch mit hochqualifizierten älteren Menschen verbunden, die ein hohes Engagement zeigen. Ich habe das Gefühl, ich bleibe jung. Mein Kopf hat noch nicht realisiert, wie alt mein Körper ist, der eigentlich noch ganz gut in Schuss ist. Aber es ist eine Angelegenheit, die, sagen wir mal, der Begriff Stolz wäre zu hoch gegriffen. Aber ich bin mit mir und dem Leben zufrieden.
Es macht den drei Ausbildungsberatern offensichtlich Spaß, dass sie so etwas wie Vater, Lehrer oder einfach Vertrauensperson für die Jugendlichen sind, die ihnen über die Tücken ihrer Lehrzeit hinweghelfen und die Wege in den Ämtern ebnen. Inzwischen gibt es bundesweit über 10.000 Anfragen von Auszubildenden für diese rettenden Engel. Frauen allerdings sind bei den Projekten des SES wie Vera in der Minderheit. Bei den Generationen, die jetzt Ruheständler sind, überwiegen die Männer schon deshalb, weil sie alle Berufserfahrungen haben, die sie jetzt einbringen können. Frauen hingegen können diese selten vorweisen, jedenfalls die, die aus der alten Bundesrepublik kamen. Sie waren ihr Leben lang sozusagen ehrenamtlich für die Familie zuständig. Das ändert sich aber.
Ja, komm mal her.
Halt, Wilfried, Wilfried, halt.
Ich bin mit Brigitte Jacobi verabredet, die sich ihre Ehrenämter selbst besorgt hat, ohne die Hilfe einer großen Organisation.
Ich darf nämlich doch kommen.
Ja, ich darf doch kommen. Maria, sprich mal laut, er kann dich hören.
Ja, okay.
Und du bist auch mit in das Gespräch eingebunden.
Okay, dann muss ich nur gucken, ich darf ja nicht jetzt über die Patienten sagen, das dürfte ich dir da ja nur, den Namen dürfte ich dir ja nur sagen.
Den Namen musst du mir jetzt gar nicht sagen, ich kann ja dann im... Ja, ich gucke dann im Brief nach.
Station 43, also innere, eine alte Dame.
Turbulenz in der guten Stube von Brigitte Jacobi. Ein Telefonanruf während meines Interviews mit ihr.
Ich guck mal gerade, die ist seit 16.11. bei uns im Krankenhaus eine knappe Woche. Reagiert kaum noch auf Ansprache, Verdacht auf Bronchialkrebs. Wissen sie aber noch nicht genau, machen keine weiteren Diagnostik, weil das viel zu anstrengend für die Frau ist. Und ja, da soll jemand kommen. Eine Schülerin hat mich gerade angerufen, die betreut sie ein bisschen und weil die so alleine ist. Und die reagiert schon auf Ansprache. Sie antwortet nicht mehr, aber man merkt, dass es ihr gut tut, wenn jemand da ist.
Dann komme ich nachher.
Ja?
Natürlich.
Super. Okay.
Prima. So. Das ist die Koordinatorin vom Krankenhaus. Dort arbeiten zwei hauptberufliche Sozialarbeiter und die sind für uns zuständig. Die besuchen eigentlich im Vorfeld die Patienten, wenn Anfragen von den Stationen kommen und schildern dann den Krankheitsstand, sodass wir nicht so ganz blind da reingehen.
Neben dem Hospizdienst hat sie noch zahlreiche andere Ehrenämter. Besucht die Hochbetagten, wenn ein Geburtstag fällig wird, führt Präventionstraining für Senioren durch. In einer Broschüre der Zentralstelle für Prävention heißt es, wer Kriminalität richtig einschätzt und angemessen reagiert, sei vor Schaden gefeit, wie zum Beispiel durch Trickdiebstahl. Da könne sie als ehemalige Polizistin ein Wort mitreden. Ihr Hauptanliegen aber ist der Hospizdienst.
Wir werden angerufen, wenn es sich auf den Stationen zeigt, dass jemand die Augen schließen wird. Dann gehen wir nachmittags oder abends hin, auch viele vormittags, oder bleiben die ganze Nacht am Bett sitzen. Es gibt auch Fälle, wo die Menschen noch ansprechbar sind und noch Wünsche haben. Und die kann man dann oft auch erfüllen. Oft können sich die Menschen auch nicht mehr artikulieren. Wir arbeiten mit Hilfsmitteln, mit Tafeln oder mit Gesten. Aber auch das klappt recht gut. Sie spüren vieles und sie hören auch vieles, was die meisten gar nicht glauben. Man merkt es an den kleinsten Reaktionen auf Fragen, kommen Augenaufschläge oder ein Drücken der Hand. Eine Reaktion ist auf jeden Fall zu spüren.
Dieser Fall sei ein besonders gutes Beispiel für Ihre Arbeit, sagt sie.
Die Mutter meiner Freundin lag im Gertrauden-Krankenhaus. Und die Tochter hat täglich mit dem Arzt telefoniert und der Mutter ging es langsam besser. Und plötzlich lag sie dann im Sterben. Die Tochter hat auf Sylt gerade Urlaub gemacht und rief dann an und sagt, wir sitzen schon im Zug, aber ich habe das Gefühl, ich schaffe es nicht mehr. Und sie fragte, ob ich dann Zeit hätte und zu ihrer Mutti fahren könnte. Und so bin ich dann zum Krankenhaus hingefahren. Die Frau lag schon im Schwesternzimmer, da war kein anderes Zimmer frei, aber lag sehr schön und mit offenen Augen, aber nicht mehr kräftig genug, um zu antworten. Und dann habe ich überlegt, wie ich ihr helfen kann und habe dann gesagt, ich nehme mein Handy raus und rufe jetzt ihre Tochter an und dann werden wir mal sehen, ob wir das noch schaffen. Und sie hat aber nie geantwortet, einfach die Schwäche schon. Und die Tochter war dann am Telefon und ich habe gesagt, du sag mir schnell, welches Ohr deiner Mutti gut ist. Ja, linke, rechte war schwerhörig. Also habe ich das Handy daran und habe ihr erklärt, dass ihre Tochter am anderen Ende ist und habe ihre Tochter aufgefordert, ganz laut mit ihrer Mutti zu sprechen. Und so hat die Tochter am Handy von ihrer Mutti Abschied nehmen können. Die Mutti fing an zu lächeln. Ihr Gespräch war zu Ende und sie schloss die Augen und schlief ein.
Kürzlich las ich in einer Reportage über Ruheständler einen bewegenden Bericht über ihren Abschied von der Arbeit. Es sei ein rauschendes Fest gewesen, erzählt einer. Er habe von den Kollegen auch eine Hängematte geschenkt bekommen und dann, nach der Feier, habe er bei der Fahrt nach Hause einfach nur heulen müssen. So schrecklich sei die Vorstellung gewesen, dass ab heute niemand mehr auf ihn warte. Eva-Maria Heidt, jetzt in verschiedenen Ehrenämtern unterwegs, sagt das anders.
Ja, es war schrecklich. Für mich war das ganz schrecklich, weil es so rausgeworfen aus der Welt war, ne? Plötzlich einfach ohne Funktion, ohne Feedback dazustehen, ohne Aufgabe. Das war eine ganz schrecklich schwere Zeit für mich. Und habe mich gesühlt in Unwertgefühlen. Verbunden dann auch mit einer gewissen Unsicherheit, also so die Tendenz, ach, lieber nicht mehr unter Leute gehen oder ja, nur noch im Wald spazieren, nur noch mit den Hunden sprechen, weil ich dachte, ich schaffe das einfach nicht mehr. Ich dachte, es sind irgendwelche Anforderungen, denen ich gar nicht mehr gewachsen bin, die da stehen.
Nun hat sie eine neue Aufgabe gefunden, hat sich zur Schulmediatorin ausbilden lassen und ist inzwischen in einer Grundschule aktiv. Konfliktberatung könnte man zu ihrer Arbeit auch sagen. Zwischen Schülern, Lehrern, Eltern. Gespräche für Lösungen herbeiführen.
Ja, also ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass ich mich einbringen kann. Und ich habe auch das Gefühl, dass ich selber wieder andere Sensoren geöffnet habe. Ne? Also dass ich wieder einfach hochsensibilisiert bin für die Chemie draußen, ne? Oder auch drin in der Schule. Das ist eine wirklich sichtbare Sache für mich.
Beim Schreiben dieser Sendung dachte ich natürlich auch an meinen Abschied zurück. Er war würdig gewesen, damals in der Rundfunkanstalt. Man hatte mich gefeiert und ich spürte sogar so etwas wie Zuneigung bei den vielen Reden auf meine Person. Und dann waren wir noch in eine Kneipe gezogen. Und dann... Ich hatte vorgesorgt und mich mit Arbeit vollgestopft. Dann kam das Angebot für ein Ehrenamt aus Kambodscha. Gerettet, dachte ich. Da gibt es etwas Neues zu tun. Da gibt es eine langfristige Perspektive. Glück gehabt, sagten andere Ruheständler zu mir, die sich jetzt langweilten. Ich glaube, dass die restliche Zeit des Lebens, die jeder nach der Pensionierung vor sich hat, viel zu kostbar ist, als dass man sie zur Glücksfrage erklärt. Dieses Jahr war ich nun zum 5. Mal in Kambodscha. Am 29. Januar finden in dem College in Kep Color Games statt, wie es dort heißt, zu Ehren von Don Bosco, des Gründers der Salesianer. Der 29. Januar ist sein Todestag und man feiert ihn, weil er ja jetzt ganz sicher im Himmel ist und von oben aus zuschaut. Einzug der Gladiatoren. So kommt mir das vor, als die Schüler in bunten T-Shirts hinter einer Blaskapelle an mir vorbeiziehen, Richtung Sportfeld, das hinter den vielen Gebäuden liegt, in denen sie sonst lernen und wohnen. Noch etwas anderes höre ich aus all diesem fröhlichen Stimmengewirr heraus. Die Stimme von Sven O'Holm ist plötzlich wieder gegenwärtig, der von der asiatischen Kultur schwärmte, von seinem Sehnsuchtsziel Fernost. Und tatsächlich geht es mir ja genauso. Die fremde Kultur fasziniert mich. Das Lachen, mit dem die Menschen in Kambodscha die Schrecken der Pol Pot-Zeit mit 2 Millionen Toten vertreiben wollen. Ihr Verzicht auf Rache, ihr Respekt vor den Alten, zu denen ich ja jetzt auch gehöre. Ein Zugewinn im Ehrenamt. Grandfather, so rufen mich die Schüler in Cap. Und in dem Wort schwingt Achtung mit, keine mitleidige Herabsetzung, mit der man über den Großvater in unseren mitteleuropäischen Breiten spricht.
Das olympische Feuer wird entzündet.
Nicht nur bei den Color Games ist Jugend überall. Kambodscha gehört zu den Ländern mit einem Anteil von weit über der Hälfte Heranwachsenden an der Gesamtbevölkerung. Das muss auch Josef Stockinger gespürt haben, den ich im Café auf dem Schulgelände entdecke. Das Entdecken fällt hier nicht schwer. Grau- oder Glatzköpfe fallen einfach auf.
Ja, mein Name ist Josef Stockinger. Ich komme aus Oberösterreich, wie man ja hören kann. Bin 63 Jahre alt, seit vorigem Jahr etwas früh pensioniert, freiwillig pensioniert. Das österreichische System hat das erlaubt, Gott sei Dank. Dann dachte ich, ja, irgendwann hört das Leben auf und ich möchte noch etwas Vernünftiges tun.
Seine Geschichte ist schnell erzählt und typisch für die sogenannten Ruheständler, die ich in Kambodscha traf. In China hatte er bei einem Reiseveranstalter in der Tourismuswerbung gearbeitet. War viel Routine dabei, sagt er. Die Ehe sei in die Brüche gegangen, hätte die Fremde nicht vertragen. Also blieb er da, wo er war. Heimat musste er jetzt woanders suchen. In Kambodscha fand er sein Ehrenamt. In Cap, wie er sagt, wo eine durchmischte Gemeinschaft von Leuten lebe. Ein Badeort am Meer. Und dahinter die Berge. Und nicht weit weg läge Vietnam. Und zur Hauptstadt Phnom Penh seien es auch nur 2,5 Stunden. In seinem kleinen Paradies gibt er jetzt 6 Stunden in der Woche Englisch für angehende Hotelfachleute in dem College der Salesianer. Außerdem ist er auch Chinesischlehrer in einer Privatschule. Ein polyglotter Typ. Einer, der umherschweift, wie viele Alte im Zeitalter der Globalisierung.
Naja, ich bin einfach immer aktiv gewesen im Leben und ich hatte einfach das Gefühl, wenn ich zurückgehe, ich bin in Pension und als Pensionist hast du eigentlich nur mehr auf den Tod zu warten. Ja, so die Rolle, die ein Pensionist zu erfüllen hat, ist die, ruhig zu sein, seine Pension zu beziehen, halbwegs noch zu konsumieren, damit die Wirtschaft floriert, aber im Prinzip auf den Tod zu warten.
Häufig fällt das Wort Tod, nicht nur bei diesem Gesprächspartner. Wollen wir ihn durch das Ehrenamt in Schach halten, frage ich mich manchmal. Oder ist es nicht vielmehr so, wie ein buddhistisches Sprichwort sagt, das ich aus Kambodscha mitgebracht habe: Du kannst deinem Schicksal nicht entgehen, aber gestalte es.
Sprungbrett, Ruhestand. Feature von Wolfgang Bauernfeind. Redaktion Katrin Ähnlich. Sprecher Gerd Warmeling. Schnitt und Ton Holger Klimchen. Regieassistenz Matthias Seimer. Regie Wolfgang Bauernfeind. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2017.
In der ARD-Audiothek finden Sie noch viele weitere Features, Dokus und Reportagen. Zum Beispiel aus den Rubriken Zeitgeschichte, Politik oder Kunst. Stöbern Sie doch einfach mal durch.